Wieso kann mein Kind nicht rechnen? Fragen sich Eltern verzweifelt, wenn Sohn oder Tochter stundenlang über den einfachsten Schulaufgaben brüten und schon am nächsten Tag nicht mehr wissen, wie sie die Aufgabe gestern noch gelöst haben. Dyskalkulie ist oft der Grund. Ein unterschätztes Problem, Rechenschwäche auch genannt, auf das Schulen fast gar nicht eingehen. Darüber spricht Gabriele Häuser mit dem Diplompsychologen Max Richter vom Institut für Rechenschwächetherapie Berlin.
Schlecht in Mathe waren viele von uns irgendwann einmal in der Schule. Das ist zunächst einmal nicht besonders auffällig. Herr Richter, ab welchem Punkt müssen sich Eltern ernsthaft Sorgen machen über das Mathematikverständnis ihrer Kinder?
Es gibt einige Punkte, die zunächst mal aufmerken lassen sollten. Ganz zentral ist das zählende Rechnen. Also die meisten Kinder, die zu uns kommen, sind zunächst Zählkinder. Das heißt, die zählen praktisch alles. Die zählen die Grundaufgaben im Zahlenraum bis 10. Die zählen solche Aufgaben wie 16 minus 10 in 10 Schritten rückwärts. Es gibt einige typische Fehler, die rechenschwache Kinder immer wieder machen. Das ist speziell dieser Fehler um 1. Bei 3 plus 4 zum Beispiel erhalten die dann das Ergebnis 6, weil die bei der 3 anfangen zu zählen. Also 3 plus 4 geht los bei der 3. Plus heißt vorwärts zählen. 3, 4, 5, 6. 3 plus 4 ist gleich 6. Mhm. Typischer Zählfehler. Wird aber von also gerade geübten rechenschwachen Kindern häufig auch konsequent vermieden. Das heißt also, die kommen mit ihren Zähltechniken, mit ihren unverstanden auswendig gelernten Schemata teilweise durchaus zu richtigen Ergebnissen. Also das zählende Rechnen ist ganz zentral. Das Phänomen, dass Grundaufgaben, das bestimmte Schemata, das alles Mögliche immer wieder vergessen wird, dass
jetzt
sehr viel
sind
geübt
wir schon
werden muss.
Bei den Symptomen, die also auf eine Lernschwäche oder Rechenschwäche hindeuten. Wenn wir jetzt mal auf den Begriff schauen, Dyskalkulie heißt die Rechenschwäche im Fachbegriff. Mhm. Erklären Sie uns doch mal genau, was sich dahinter verbirgt und worin der Unterschied besteht zwischen einem Schüler oder einer Schülerin mit einer Rechenschwäche und solchen, die einfach nur eine schlechte Note haben in Mathe.
Bei rechenschwachen Kindern muss man davon ausgehen, dass ganz grundlegende mathematische Erkenntnisse nicht angekommen sind. Und es gibt immer wieder Kinder, die dennoch relativ lange Noten unauffällig bleiben, also durchaus auch mit einer 2 oder 3 durch die Grundschule kommen, weil die ganz viel per Üben, per Auswendiglernen kompensieren. Das heißt also, die Note ist nicht so ausschlaggebend wie die Art und Weise, wie das Kind über mathematische Sachverhalte, Gegebenheiten nachdenkt. Der Begriff Rechenschwäche oder Dyskalkulie ist in der wissenschaftlichen Debatte noch gar nicht fest definiert. Und ich selbst habe Schwierigkeiten mit diesem Begriff aus mehreren Gründen. Also zunächst mal suggeriert dieser Begriff, dass es eine Schwäche oder Störung, also ein Problem ist, das innerhalb des Kindes verortet ist. Also so etwas wie eine Krankheit oder wie ein Gendefekt. All dies ist Rechenschwäche unserer Auffassung nach nicht.
Also auch nicht von Geburt an vorhanden?
Nein, es gibt kein Mathe-Gen. Also die Rechenschwäche ist nicht angeboren. Dieses Phänomen erklärt sich unserer Auffassung nach daraus, dass bestimmte grundlegende, unmittelbare Voraussetzungen für mathematisches Grundlagenwissen, sprich Mengenverständnis, also dieser Bereich Pränumerik, bei einigen Kindern zum Zeitpunkt der Einschulung noch nicht vollständig ausgebildet ist. Das heißt, die können Zahlen als Stellvertreter abstrakter Mengen, das sind ja Zahlen, noch nicht verstehen, weil sie eben Mengen als solche noch nicht verstanden haben. Gut, die Hälfte der Zweitklässler, die bei uns beim Test erscheinen, sind im Pränumerischen noch nicht auf dem Stand, den die Schule voraussetzt bei der Einschulung. Die meisten unserer Kinder haben einen, wir nennen es seriellen Zahlbegriff. Das heißt, Zahlen werden sich vorgestellt als Abfolge, als Reihe, analog dem Alphabet. Diese Kinder lernen die Zahlwortreihe auswendig, können dann schon auch sagen, 7 kommt nach 6 und können sich das auch übersetzen in 7 ist größer als 6, aber dass der Unterschied zwischen 7 und 6 1 ist, also dass 7 aus 6 und 1 besteht oder allgemeiner gesagt, dass Zahlen Zusammensetzungen aus anderen Zahlen sind, das ist bei diesen Kindern meist nicht angekommen.
Da fragt man sich natürlich, woran liegt das? Mhm. Die Kinder empfinden sich vielleicht als zu dumm dafür. Die Eltern fragen sich, habe ich irgendwas falsch gemacht bei der Förderung der Entwicklung? Oder liegt es an den Lehrern? Haben die das nicht richtig erklärt? Wie kommt es dazu?
Also zunächst mal meine ich, eine Schuldfrage ist da nicht angebracht, sondern es muss ja darum gehen, wenn man solche Kinder adäquat fördern will, dass man sich zunächst mal anschaut, an welcher Stelle diese Kinder ausgestiegen sind. Wir gehen davon aus, dass viele Kinder bereits im vorschulischen Bereich Defizite hatten zum Beginn der Einschulung. Das heißt also auch die älteren Kinder bei uns, die Jugendlichen und ja auch Erwachsenen, die bei uns zum Teil therapiert werden, haben in der Regel eine Lernausgangslage, die der ersten Klasse entspricht. Alles, was danach kam, ist nicht mehr, zumindest nicht verständlich nachvollzogen worden. Ja, wie kommt das? Eigentlich, meine ich, ist diese Frage damit schon beantwortet. Die Voraussetzungen, die der Erstklassen-Mathematikunterricht hat, sind bei vielen Kindern nicht gegeben. Jetzt kann man natürlich wieder weiter fragen, wie kommt das, dass die meisten Kinder auf diesem Stand sind, einige aber nicht? Da, meine ich, muss man sich eben klar machen, dass das Erkenntnisse sind, die nicht systematisch vermittelt werden. Das sollte eigentlich passieren in der Vorschulzeit, also sprich in der Kita. Vorschulen gibt es hier in Berlin ja jetzt nicht mehr. Aber Erzieherinnen sollten diese notwendigen Grundlagen kennen, vermitteln können, natürlich auch erkennen können, wenn ein Kind diese Grundlagen mit 4, 5 Jahren noch nicht erarbeitet hat und das dann mit diesem Kind nachholen.
Lässt sich denn in Zahlen ausdrücken, wie viele Kinder eines Jahrgangs betroffen sind?
Da gibt es verschiedene Untersuchungen. Es gibt Zahlen so zwischen 3 und 7%. Mhm. Also man muss davon ausgehen, dass in jeder Klasse ein Kind sitzt, das solche Schwierigkeiten hat. Aber im Gegensatz zur Lese-Rechtschreibschwäche ist es tatsächlich ein Phänomen, das noch nicht so bekannt ist, auch leider an Schulen noch nicht so bekannt ist, wie es das sein sollte. Wenn man davon ausgehen muss, in jeder Klasse sitzt ein rechenschwaches Kind, sollten Grundschullehrerinnen natürlich wissen, wie man das frühzeitig erkennt. Und es sollte unserer Auffassung nach an jeder Grundschule auch eine Fachkraft geben, die in der Lage ist, solche Kinder adäquat zu fördern.
Also wenn Sie sagen, das sollte so sein, entnehme ich dem, das ist nicht so.
Es gibt im Bereich der Rechenschwäche tatsächlich in Berlin kaum ausgebildete Fachkräfte an den Schulen. Das ist anders als bei der Lese-Rechtschreibschwäche. Dort gibt es seit einigen Jahren entsprechende Ausbildungsgänge, Fortbildung für Lehrer. Wir haben gemeinsam mit der Schulpsychologie Tempelhof Schöneberg ein Ausbildungsprojekt gestartet mit gut 60 Kolleginnen, die dort an 6 Nachmittagen in Früherkennung, in Diagnostik und dann auch in Förderung fortgebildet werden. Und das Ziel ist, dass irgendwann einmal in zumindest diesen beiden Bezirken an allen oder an den meisten Grundschulen 2 Fachkräfte sind, die in der Lage sind, also solche Früherkennung, also so eine qualitative Diagnostik in Form eines Kurztests, den wir erarbeitet haben, durchzuführen und dann auch eine Förderung in Kleinstgruppen. Das muss natürlich ganz anders strukturiert sein als der übliche Förderunterricht Mathematik. Das heißt also, da muss man sich vollständig emanzipieren vom aktuellen Schulstoff. Da muss man die Kinder da abholen, wo sie stehen. Und wie gesagt, rechenschwache Kinder, Stand erste Klasse in der Regel.
Aber nicht jeder Mensch muss ja etwa Mathe-Crack sein. Im alltäglichen Leben spielt die Mathematik scheinbar weniger eine Rolle als jetzt das Leseverständnis oder die Möglichkeit zu schreiben, weil viele Bereiche offenbar oder scheinbar, sage ich lieber, ohne die Mathematik auskommen. Muss das sein?
Das sehe ich überhaupt nicht so. Also zunächst mal betrifft so dieses grundlegende mathematische Verständnis Bereiche, die man erstmal auch gar nicht unmittelbar mit Mathe in Verbindung bringt. Also unsere Kinder können häufig die Uhr nicht, geschweige denn einen Fahrplan lesen. Ja, also selbstständig verreisen oder auch nur pünktlich mit der U-Bahn von A nach B zu kommen, fällt diesen Kindern schwer. Wechselgeld, also so ganz alltägliche Einkaufssituationen sind für unsere Kinder der Horror. Ja, also werden dann oft auch einfach vermieden. Also das Umgehen mit Maßen, Gewichte, Kochen nach Rezepten. Alles Sachen, die ein grundlegendes Zahlverständnis, ein Mengenverständnis voraussetzen und unseren Kindern wahnsinnig schwer fallen. Das heißt also, die sind nicht nur im schulischen, sondern später auch im beruflichen und im alltäglichen Leben absolut gehandicapt. Mhm. Diese Erfahrung, Mathematik ständig nicht hinzubekommen, also das, was die Mitschüler ja häufig wahnsinnig leicht finden. Mathe ist das leichteste Fach. Da ist ja was dran, wenn man es versteht. Diese Erfahrung, dass man da ständig scheitert, führt bei vielen Kindern dazu, dass das verallgemeinert wird. Also, dass da so ein Selbstbild entsteht. Zunächst mal, ich bin zu dumm für Mathe und dann einfach, ich bin zu dumm für die Welt. Mhm. Ja, mit den entsprechenden Folgen.
Das heißt also, in der Regel bekommen diese Kinder, die betroffen sind, die Hilfe bei diesem Problem nicht von der Schule. Auch eine Klassenwiederholung bringt da nicht unbedingt den gewünschten Effekt.
Also eine Klassenwiederholung, also vor allem im Bereich 3., 4. Klasse oder darüber, kann nicht nichts bringen, wenn man sich klar macht, Erkenntnisse der ersten Klasse sind nicht verstanden, erstens, und zweitens, noch ganz entscheidend, diese rechenschwachen Kinder, die geben ihren Verstand nicht an der Garderobe ab, also die erarbeiten sich selbsttätig, selbstständig Techniken, Kompensationsstrategien, um mit diesen Anforderungen klarzukommen. Das heißt also, die haben Techniken entwickelt, um Aufgaben zu lösen, die sie ja so gar nicht verstehen können, aber auch mit denen muss man sich befassen. Also man muss wirklich herausfinden und sich damit beschäftigen, was diese Kinder denken. Üben bringt da nichts und ein Wiederholen eines unverstandenen und für dieses Kind auch einfach nicht verständlichen Stoffs bringt in Mathematik nichts. Das ist einfach so streng hierarchisch. Eine Rechenschwäche, wenn man davon ausgeht, es geht dabei um ein Unverständnis oder ein Missverständnis der mathematischen Grundlagen, wächst sich nicht aus. Das heißt also, da wird nicht irgendwann in der 5., 6. Klasse irgendwann mal ein Knoten platzen, sondern...
Davon gehen aber viele aus.
Davon gehen viele zu Unrecht leider aus, ja. Addition, Subtraktion ist unverstanden, bleibt unverstanden, aber beim Bruchrechnen und Prozentrechnen fällt plötzlich der Groschen. Das kann nicht sein, einfach deshalb, weil Mathematik ist streng hierarchisch aufeinander aufgebaut. Man kann Multiplikation nicht verstehen, ohne die Addition verstanden zu haben. Das heißt also, man muss da wirklich, wenn dieses Problem in diesem Grundlagenbereich besteht, genau dort ansetzen. Und wichtig, meine ich, ist das einfach deshalb, weil mit diesen Kompensationstechniken, mit denen man sich, wenn man clever und fleißig ist, in der Schule möglicherweise auch noch bis in die Sekundarstufe durchschlagen kann, mit diesen Kompensationstechniken kommt man im Alltag, im Beruf einfach nicht weiter.
Also das heißt, schließe ich daraus, das muss von Grund auf aufgerollt werden außerhalb der Schule. Das heißt also, am Ende landen solche Kinder im positiven Fall bei Ihnen in der Therapie. Wer bezahlt eine solche Therapie? Die Krankenkassen?
Wir haben hauptsächlich Selbstzahler bei den Eltern der Kinder, die zu uns kommen. Und es gibt einmal darüber hinaus die Möglichkeit, über das Jugendamt eine Förderung zu beantragen. Das ist dann möglich, wenn die Kinder neben der Rechenschwäche eine diagnostizierte psychische Folgesymptomatik bereits entwickelt haben, also Stichwort sekundäre Neurotisierung. Das heißt, diese Kinder müssen infolge ihrer Lernschwierigkeiten bereits, und das bleibt bei vielen Kindern auch nicht aus, aufgrund der ständigen Misserfolgserlebnisse, ja, bestimmte Umgangsweisen wie Schulangst, Fachangst, Kompensationsstrategien wie Clownerie, Verhaltensweisen im Sinne von Aggressivität entwickelt haben. Diese Symptome müssen ausgeprägt sein, dass man davon ausgehen muss, dass diese Kinder von einer seelischen Behinderung zumindest bedroht sind oder dies bereits gegeben ist. Dann gibt es einen Rechtsanspruch. Aber wie gesagt, das trifft für die wenigsten der Kinder zu, die zu uns kommen. Wir haben zusätzlich noch eine Erwachsene, die über das Arbeitsamt gefördert wird.
Mit welchen Kosten muss man da rechnen?
In unserem Institut, und das gilt eigentlich auch für alle anderen seriösen Institute in der Größenordnung, muss man rechnen mit einem Monatssatz von circa 250 Euro für eine Stunde pro Woche.
Aber das kann sich ja nicht jeder leisten. Ist dann die Therapie einer Rechenschwäche etwas für die Besserverdienenden?
Tatsächlich ist es so, das sehen wir natürlich auch, dass ein Großteil der Eltern, die diese Therapie privat finanzieren, ja, sich das tatsächlich leisten kann. Es gibt einige Eltern, die da tatsächlich auch alles zusammenkratzen und mit Hilfe der Großmutter des weiteren Familienumkreises da diese Gebühr zusammenbringt, weil da einfach davon ausgegangen wird, also dieses Kind droht nicht nur in Mathematik, sondern insgesamt in seiner schulischen Laufbahn und damit fürs weitere Leben schon ganz frühzeitig auszusteigen. Mhm. Unserer Auffassung nach sollte dieses Problem natürlich an den Schulen frühzeitig erkannt werden und wenn entsprechende Fördermöglichkeiten in Form einer Kleinstgruppenförderung an Schulen angeboten werden, meinen wir, kann dieses Problem für viele Kinder doch frühzeitig auch mit schulischen Mitteln behoben werden. Da muss, denke ich, von politischer Seite was passieren.
Und wenn jetzt jemand meint, aha, vielleicht ist mein Kind auch betroffen, an wen kann sich der oder diejenige wenden?
Es gibt einen Bundesverband Legasthenie Dyskalkulie mit einem Landesverband hier in Berlin-Brandenburg. Dort gibt es die Frau Hanke und den Herrn Miklai als Spezialist für Rechenschwäche. Und es gibt beim Bundesverband Legasthenie speziell die Frau Palme, die sich sehr auskennt, insbesondere in dem Bereich Förderung, Fördermöglichkeiten speziell durchs Jugendamt. Und die Frau Palme empfiehlt auch konkret einzelne Einrichtungen. Und ja, wir als Institut bieten natürlich auch eine kostenlose telefonische Beratung an. Also Eltern, die meinen, ihr Kind könnte möglicherweise rechenschwach sein, können selbstverständlich unverbindlich bei uns anrufen.
Sagt Max Richter vom Institut für Rechenschwächetherapie in Berlin. Mit ihm sprach Gabriele Häuser. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es bei uns auch im Internet unter www.inforadio.de.